Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu diesem zweitletzten Seminar über Lukas. Und danach machen wir ein ganz anderes Thema. Und zwar werden wir das Hohelied Vers für Vers durcharbeiten. Aber jetzt geht es noch darum, die ersten 5 Kapitel in der Übersicht anzuschauen, wie sie aufgebaut sind, weil das hatte am Anfang noch gefehlt und dann ist es so vollständig. Wir haben letztes Mal uns bereits mit Teil 1 von dem Lukas-Evangelium und den insgesamt 10 Teilen, 5 und 5, nicht wahr? Teil 1 schon betrachtet in der Übersicht, das sind die Kapitel 1 und 2. Und wir haben gesehen, es gibt da einen Refrain, der ständig wiederkehrt mit Angaben über, mit zeitlichen Angaben. Und wir sind durch all diese Verse hindurchgegangen und haben gesehen, durch diese Angaben wird das Ganze unterteilt in 10. In 10 Abschnitte, und zwar so, dass 2 und 3 gehören zusammen. Denn zwischen 1 und 2 gibt es so eine Zeitangabe. Aber dann kommt 2 und Abschnitt 3. Und erst dann kommt wieder eine Zeitangabe. Und zwar so, dass dann wieder 2 Abschnitte, die inhaltlich klar abgetrennt sind, folgen. Aber erst danach wieder eine Zeitangabe. Und so weiter. Sodass also der erste Abschnitt steht für sich allein. Und dann sind immer 2 Abschnitte zusammen gruppiert. Und der letzte, Abschnitt 10, steht dann wieder für sich allein. Also, das ist nicht irgendwie eine menschliche, mutwillige Erfindung, sondern der Heilige Geist hat diese Strukturen so angegeben. Und es ist wichtig, überhaupt beim Bibellesen, dass man auf solche Markierungen achtet. Wir können nochmals die Markierung nach 1 aufschlagen, für die, die letztes Mal nicht da waren. Lukas 1, Vers 24 und 25, liest du, Edmund?
Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen.
Ja, also eine allgemeine zeitliche Bemerkung, die uns 5 und schließlich 5 Monate weiterbringen und dann beginnt eben der nächste Abschnitt mit im 6. Monat, Vers 26. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt. Und so ist also 1 von 2 klar durch 6 Monate abgetrennt. Und dann kommt eben die Worte Gabriels an Maria. Und dann, hier wird angekündigt, dass sie die Mutter des Erlösers werden wird. Und dann geht sie zu ihrer Verwandten Elisabeth auf Besuch und hört diese wunderbaren Worte bei ihr. Und wir sehen, wie das zu Lob und Freude führt bei Maria. Aber dann kommt wieder so eine zeitliche Angabe. Danach, Kapitel 1, Vers 56.
Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr. Und sie kehrte zu ihrem Haus zurück.
Jawohl. Also, jetzt wird hier wieder abgesetzt 3 Monate. Und was nachher folgt, ist eben die Geburt von Johannes dem Täufer. Und das ist die Geburt des Boten des Messias, des Vorläufers des Messias. Darum ganz wichtig und gleich angehängt an den Bericht über die Geburt von Johannes, kommt dann dieses wunderbare Lob von Zacharias, der ja wieder sprechen konnte. Er wurde ja stumm, weil er die Worte Gabriels im Tempel an ihn gerichtet, nicht glaubte. Er hat das mit Unglauben beantwortet. Und so war er stumm, aber hier wird sein Mund geöffnet und es kommt dieses wunderbare Lob des Zacharias heraus. Und so geht das weiter. Also in dieser Art wird durch ein Refrain diese Einteilung bewirkt. Und wenn man jetzt diese Einteilung mal beieinander hat, dann fällt eben auf, der erste Abschnitt, der hat etwas zu tun mit dem zehnten Abschnitt. Denn da ist ein ganz gewaltiger Kontrast. Da haben wir einen alten Mann im Tempel, der alte Priester Zacharias. Und in der zehnten Geschichte haben wir den Herrn Jesus als Zwölfjährigen im Tempel. Also dieser Kontrast, der alte Mann im Tempel, ein junger Mensch im Tempel. Und wir haben gesehen bei der ersten Geschichte, Johannes Vater, Zacharias, ist erfüllt von Unglaube. Und bei der Geschichte des Herrn Jesus als Zwölfjährigen im Tempel, da finden wir den Unverstand von Maria und Josef in dieser Sache. Können wir das kurz aufschlagen? Manche haben sich gefragt, warum wird eigentlich in den Evangelien so wenig über das Leben des Herrn Jesus in den Jahren nach der Geburt, bis er dann mit 30 Jahren ungefähr begann, öffentlich zu predigen? Ja, da haben wir eine Ausnahme. Er wird beschrieben als Zwölfjähriger im Tempel. Warum wird das gewählt? Das ist eben wichtig, dieser Kontrast. Der alte Mann im Tempel, der Junge im Tempel und eben dieser Unglaube, der sich spiegelt in dem Unverstand von Maria und Josef. Und zwar Lukas 2, Vers 50.
Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen.
Ja, aber es wird gesagt, Maria und Josef, sie beide verstehen nicht, was der Herr Jesus sagt, da im Tempel. Und so wie der alte Mann, der so ein langes Glaubensleben hinter sich hatte, er verstand es nicht. Alter schützt nicht vor Torheit. Das ist so. Und noch eine Parallele, die sehr auffällig ist. Als Zacharias in den Tempel ging, heißt es in Lukas 1, er tat das nach der Gewohnheit des Priestertums. Liest jemand Kapitel 1, Vers 8 und 9. Lukas 1, Vers 8.
Ah, Entschuldigung. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern.
Jawohl. Also, dass er da in den Tempel geht, das hängt zusammen mit der Gewohnheit des Priestertums. Wobei zu sagen ist, das ist nicht menschliche Gewohnheit. Es gibt menschliche Gewohnheiten und von denen gibt es gute und es gibt schlechte. Aber das war die Gewohnheit nach den Geboten, die Gott für das Priestertum gegeben hatte in dem Gesetz Mose. Und also die Gewohnheit, das zu tun, wie es in der Bibel steht. Jetzt schauen wir, der Zwölfjährige Jesus im Tempel, wie das da beschrieben wird. Da schlagen wir wieder auf, Kapitel 2, Verse 41 und 42.
Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück.
Danke. Also, genau der gleiche Ausdruck. Gewohnheit. und zwar die Gewohnheit des Festes. Das ist auch wieder nicht menschliche Tradition, sondern es ist das, was die Bibel für Israel verordnet hatte. Alle müssen nach Jerusalem gehen zu den drei Festen Passa, dann Shavuot, das entspricht dem Pfingstfest, und Laubhüttenfest. Und das war für sie eine Gewohnheit, aber es war eine Gewohnheit, die eben durch die Bibel bestimmt ist. Und das ist wichtig, wir können auch Gewohnheiten haben, die aber biblisch sind. Und dann ist das nicht einfach Tradition. Über Tradition kann man diskutieren, ob sie gut sind, ob man sie weiterführen soll oder ob man sie aufgeben soll. Aber wenn etwas nach der Gewohnheit des Wortes Gottes ist, dann sind das Gewohnheiten, die dürfen wir nicht aufgeben. Jemand wollte was fragen. Der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, ist immer am 10. Tischri. Und das Laubhüttenfest beginnt am 15. Tischri, eine Woche. Also 5 Tage vor dem Laubhüttenfest. Und am Yom Kippur musste man nicht nach Jerusalem gehen. Der Yom Kippur konnte auch in den Synagogen im ganzen Land gefeiert werden. Aber eben zum Laubhüttenfest musste man gehen. Aber wenn du das schon erwähnst, Yom Kippur kurz vor Laubhütten, das hat seine besondere Bedeutung. Denn das Laubhüttenfest, das ist das 7. der Feste des Herrn in 3. Mose 23. Das beginnt mit Passa und eben all die weiteren Feste. Das letzte, das gewissermaßen alle Feste zusammenfasst, das ist das Laubhüttenfest. Und von dem heißt es 3-mal im Gesetz, dass man sich an diesem Fest freuen muss. Muss. Und 1-mal von diesen 3 steht sogar nur freuen. Wie kann man sich so freuen? Weil vorher Yom Kippur ist. An Yom Kippur mussten alle ihre Sünden bekennen. Das ganze Volk musste aufräumen. Und wenn wir das so tun, unser Leben persönlich ordnen und auch als Gemeinde ordnen, dann folgt im Grundsatz diese Freude von dem Laubhüttenfest. Also, kann ich das, deine Frage zusammenfassen? Warum musste man nicht zum Yom Kippur-Fest nach Jerusalem gehen, alle Israeliten, wenn dort doch das Opfer für ganz Israel dargebracht wurde, nicht wahr? Nun, der hohe Priester musste die Schuld Israels im vergangenen Jahr bekennen. Nicht die einzelnen Menschen mussten das im Zusammenhang mit dem Opfer tun. Das machte der Hohepriester stellvertretend. Und das machte er stellvertretend für alle, wo sie auch im Land verteilt waren. Also das war keine Vorschrift, nach Jerusalem zu kommen. Aber man konnte das natürlich gerade verbinden. Man sagt, jetzt gehen wir am Laubhüttenfest, gehen wir ein paar Tage vorher. Dann haben wir auch diese wunderbare Erfahrung von Yom Kippur in Jerusalem. Das war möglich, aber nicht vorgeschrieben. Aber wenn steht Gewohnheit des Priestertums, Gewohnheit des Festes, dann geht es um diese Dinge, die Gott in seinem Wort festgeschrieben hatte. Aber das war für Zacharias eine klare Sache. Das macht man so, nicht weil man es so macht, sondern weil Gott es so gesagt hat. Und auch für Maria und Josef war es klar, für das Passafest, wir gehen nach Jerusalem. Und zwar, weil Gott das so gesagt hat, war das ihre ganz normale Gewohnheit. Also, wenn biblische Dinge unsere Gewohnheit werden, wohl uns. Aber es war natürlich dort so, dass es heißt, als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Man kann das nachlesen, in 5. Mose 16, Vers 7 wird gesagt, dass man also in Jerusalem sein musste, bis das Passa gegessen war. Und am nächsten Morgen durfte man nach Hause gehen. Magst du dich zu deinen Zelten wenden? Das heißt also, am Morgen nach dem Sederabend durfte man gehen. Aber der Herr Jesus wollte nicht nur die obligatorischen Tage der Passawoche verbringen, sondern er wollte die ganze Woche bleiben. Und darum ist er als junger Mensch dort im Tempel geblieben. Und für ihn war es wichtig, eben in den Dingen seines Vaters zu sein. Und seine Eltern reagieren mit Unverstand. Ja, also diese Parallele haben wir gesehen. Und nun, 2 und 3 gehört zusammen. Und da haben wir eben diese Worte von dem Engel Gabriel an Zacharias im Tempel, wo er ankündigt, dass seine Frau Elisabeth Mutter des Vorläufers des Messias werden wird. Was sage ich, das war hier. Aber das sind jetzt die Worte von Gabriel an Maria. Verzeihung. Jetzt schlagen wir das gerade auf. Liest jemand in Lukas 1, Vers 29.
Der Engel begrüßt sie. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende sein.
Jawohl. Und dann die Reaktion von Maria.
Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein.
Und jetzt ganz wichtig die Reaktion von Maria.
Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr.
Ja, es ist ganz wichtig, dass wenn man diese wunderbaren Strukturen entdeckt in der Bibel, dass man nicht dabei hängen bleibt. Man muss auch schön verfolgen, wie ist der lineare, direkte Verlauf der Geschichten. Und nicht wahr, hier haben wir einen alten Mann, der von dem Engel Gabriel besucht wird, und er glaubt seiner Botschaft nicht. Jetzt hier haben wir eine junge Frau. Und zu ihr kommt auch der Engel Gabriel und verkündigt, dass sie die Mutter, nicht nur des Vorläufers, sondern die Mutter des Messias werden wird. Und wie reagiert sie? Sie stellt auch eine Frage. Wie Zacharias. Nicht wahr? Zacharias stellt die Frage in 1,18. Liest du, Edmund?
Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen.
Ja, woran soll ich das erkennen? Also, ich möchte gerne noch ein Wunderzeichen, damit ich das glauben kann. Das ist seine Frage. Und der Engel reagiert dann: Du wirst stumm werden, weil du nicht geglaubt hast. Das war also, diese Frage war nicht gut. Und nun sehen wir bei Maria, als der Engel das verkündigt, sie wird die Mutter des Messias werden, der König sein wird in Ewigkeit. Vers 34, liest du nochmals.
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen.
Nein, 34, Maria sprach.
Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Manne weiß?
Ja. Sie stellt auch eine Frage. Aber das war nicht eine Frage des Unglaubens, sondern sie wollte wissen, ja, aber wie geht das? Ich werde die Mutter des Messias, aber ich bin gar nicht verheiratet. Also, wie geht das? Sie möchte wissen, wie das geht, aber nicht, das ist ja gar nicht möglich. Eine Jungfrau kann nicht schwanger werden. Und darum sehen wir dann eben den Kontrast, bei ihr gibt es nicht eine Strafe Gottes, dass sie verstummt, sondern sie ist wirklich bereit und sagt, Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das war wirklich Glaube. Aber beide haben eine Frage gestellt. Und Fragen stellen ist schon gut, aber es kommt auch noch darauf an, wie man Fragen stellt, Gott gegenüber. Wir dürfen Fragen stellen, sollen Fragen stellen, aber die Art und Weise, wie wir Fragen stellen, das ist entscheidend. Das können wir auch hier eben aus dem erkennen. Und dann geht ja... Ja, klar. Fragen stellen ist gut. Aber sie muss gut gestellt sein. Ja, es ist so, wenn wir Zweifel haben, dann dürfen wir die Gott auch sagen. Es ist wirklich, wie du sagst, besser, wir sagen es ihm. Und das drückt ja schon das Vertrauen aus, dass wir mit den Zweifeln nicht irgendwo hingehen, sondern zu dem Herrn. Und da gibt es ein Bibelbuch, das das so wunderbar illustriert. Woran könnte ich wohl denken? Habakuk. Genau. Habakuk. Und es beginnt mit einer Frage, wie kann das sein, dass eben das Böse so vorherrschen darf im Volk Gottes und Gott greift nicht ein. Also er geht mit seinen Fragen zu Gott. Und gerade das Buch Habakuk zeigt, also wir sollen unsere Fragen Gott stellen. Und Habakuk heißt übrigens der Umarmer. Luther hat sehr schön übersetzt, Herzer. Eben der Prophet, der sich an Gott klammert in seinen quälenden Fragen. Und dann gibt Gott ihm Antwort. In Habakuk 1, Vers 6. Auf die Fragen von Versen 2 bis 5. Und nach dieser Antwort hat der Prophet wieder neue Fragen. Aber wie kann es sein? Gott sagt, ich werde schon eingreifen. Ist also nur eine Frage der Zeit. Und zwar noch in dieser Generation. Und dann fragt sich aber der Prophet, wie kann das sein, dass Gott Israel bestrafen wird, aber durch eine Nation, die noch schlimmer ist? Gott, du bist doch heilig. Er bringt das nicht zusammen. Wie kann ein heiliger Gott eine gottlose Nation benutzen, um das irdische Volk Gottes zu bestrafen? Und er bekommt wieder Antworten. Und so geht das. Es ist wie eine Spirale. Fragen, Antworten. Es gibt wieder neue Fragen, Antworten. Aber schließlich, am Ende des Buches Habakuk, der Prophet kommt völlig zur Ruhe. Und das Buch endet mit Frohlocken. Ein Prophet, der in Gott ruht. Aber das ganze Buch ist nur ein Dialog zwischen dem Propheten und Gott. Da kommen keine anderen Menschen so im Umfeld von Habakuk vor. Und so sollen unsere Fragen wirklich in einem Vertrauensverhältnis sein. Und selbst wenn wir Zweifel haben, aber das dem Herrn sagen, ist das schon ein kleines Zeichen von Glaube, von Vertrauen. Und dann ist natürlich auch das Beispiel aus dem Markus-Evangelium, dieser Vater, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Gut, jetzt gehen wir weiter. In dem Zweiergespann, Geschichte 4 und 5, kommt es dann schließlich zur Geburt von Johannes, dem Täufer. Und eben Folge davon, Zacharias äußert diesen wunderbaren Lobgesang. Es ist ein Gedicht, wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch. Das ist ein perfektes hebräisches Gedicht. Und man fragt sich, ja, wie ist das geschehen? Hat der irgendein bestehendes Gedicht genommen und das jetzt gebetet. Die gleiche Frage könnte man schon vorher stellen, nämlich da bei dem Lob von Maria im Abschnitt 3. Das ist auch ein Gedicht, aber es ist wirklich ein Gedicht, das Bezug nimmt auf die Situation von Maria. Und es wird klar, dass das keine vorliegenden Gebete sind. Das war wirklich direkt so gebetet, aber ein Gedicht. Wie kann man das? Ist ein bisschen schwierig, oder? Auf Deutsch. Ein Gedicht so spontan sprechen, sagen wir im Versmaß von einem Pentameter oder Hexameter. Es gibt Leute, die können das. Die können einfach sprechen in Pentameter. Aber das sind ganz, ganz, ganz seltene Ausnahmen. Aber der Punkt ist der, hebräische Poesie ist speziell. Dort kommt es nicht darauf an, wie viele Silbenzahlen in einer Verszeile sind, sondern wichtig ist nur die Zahl der Betonten. Und so sind viele Gedichte im Alten Testament sind aufgebaut mit 3 und 3 Betonungen. Oder das Hohelied, wenn es etwas Lyrisches ist, ist ganz typisch 2 und 2. Und die Klagelieder, diese traurigen Gesänge, dort ist es ganz typisch 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Das ist so ein Versmaß, das wirklich die Gebrochenheit und Trauer zum Ausdruck bringt. Aber jetzt kommt dazu, es ist in dieser Art Poesie nicht notwendig, dass es immer genau gleich ist. Man hat also eine riesige Freiheit im Wechsel von Rhythmen. Und zweitens, man muss nicht am Ende einen Reim haben. Dass sich also die Verszeilen reimen, das ist nicht nötig. Und noch etwas, was wichtig ist, ist einfach eine Verszeile und die zweite sagt dasselbe mit anderen Worten. Oder eine Verszeile und die zweite ist der Kontrast dazu. Und eine dritte Grundform, erste Zeile und die zweite führt den Gedanken weiter. Und so ist es effektiv möglich, dass man so ganz spontan in Gedichtform beten kann auf Hebräisch. Und jetzt ist vielleicht auch noch eine zusätzliche Frage beantwortet. Wie war das bei den Freunden von Hiob? Die kamen auf Besuch, haben 7 Tage gewartet und dann geht die Diskussion los. Und die sprechen alle poetisch. Das ist alles ein Gedicht in Hiob ab Kapitel 3, wo Hiob beginnt und dann kommt Eliphas, Kapitel 4 und so weiter. Alles Gedichtform. Und da denken manche, ja, das haben die bestimmt nie so gesprochen, das hat einfach ein später Redaktor dann so in Versform geschrieben. Irrtum. Die haben so schön gesprochen. Und das ist eben in der hebräischen Poesie möglich. Und das erklärt eben, dass Elisabeth, Zacharias, Elisabeth, Maria und Zacharias, dass die wirklich spontan so auch beten konnten. Aber was erstaunlich ist, wenn man das Gebet von Maria anschaut, das zeugt von einer solchen Reife, wie die betet. Und die war ja eben eine junge Frau. Aber da war ein lebendiger Glaube, der einen Tiefgang hatte. Da musste man gar nicht eben eine alte Frau oder ein alter Mann werden. Das ist möglich auch als jung. Und nun haben wir also gesehen, Geburt Johannes, das Lob des Zacharias. Und jetzt kommt wieder ein Zweiergespann, Abschnitt 6 und 7. Abschnitt 6, das ist die Geburt Jesu, wie es in Kapitel 2 beschrieben ist. Die Weihnachtsgeschichte. Eine Verordnung von Kaiser Augustus, den Erdkreis einzuschreiben. Maria und Josef gehen nach Bethlehem und der Erlöser wird geboren. Und dann sehen wir, wie die Engel im nächsten Abschnitt den Hirten auf den Feldern von Bethlehem die frohe Botschaft verkündigen. Heute ist euch ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und die Engel loben Gott und die Hirten loben Gott. Jetzt sehen wir die Parallele hier, die Geburt von Johannes und hier, das ist der Vorläufer und dann die Geburt des Messias. Und hier dieses Lob von Zacharias, also diesen Glauben wieder neu gefunden hat, geht parallel zu dem Lob der Engel und dem Lob der Hirten. Und dann haben wir eben ein weiteres Zweiergespann. Die Eltern, Maria und Josef, bringen einige Wochen nach der Geburt das Kind Jesus von Bethlehem nach Jerusalem, um es dort, wie das Gesetz sagt, darzubringen als erstgeborener Sohn. Und da kommt dieser alte Simeon und nimmt das Kind in die Arme. Und diese Worte, die er sagt über den Erlöser, die sind so gewaltig, so tief. Können wir daraus etwas lesen? Kapitel 2. Vers 27, Edmund und folgende.
Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde.
Ja, bis dahin. Also diese gewaltigen Worte, prophetischen Worte, er verkündet, dieses Kind ist der Messias, der das Heil bringen wird im Blick auf alle Völker. Und jetzt sehen wir in dieser Strukturierung, dass eben die Worte Simeons über den Herrn Jesus, die gehen parallel mit den Worten Gabriels, wo der Engel Gabriel den Herrn Jesus ankündigt als den König, den Herrscher bis in Ewigkeit. Und sehen wir, da gibt es auch eine Parallele, die Worte Elisabeths, die spiegeln sich mit den Worten der Prophetin Anna oder Hanna, die dann eben im Tempel auch dazu kommt, nachdem Simeon die Eltern gesegnet hatte, und sie weiß auch, das ist der Messias, und sie beginnt auch den Herrn zu loben. Und so ist also die Parallele zwischen den Worten Elisabeths und den Worten der Prophetin Hanna. Und auch da gibt es nach den Worten Elisabeths Lob von Maria, und das ist parallel mit dem Lob von Anna oder Hanna. Fällt auf, hier haben wir Parallele von zwei Frauen. Und hier Simeon, ein Mann. Oh, aber das ist ein Engel. Aber, ja, was sagst du? Du antwortest, bevor ich frage. Was heißt Gabriel? Gabri heißt Mann. El? Gott, Mann Gottes. Und übrigens in Daniel 9 kommt Gabriel Jahrhunderte zuvor zu Daniel, um die Prophetie über den Messias anzukündigen, wie man berechnen kann, nach wie vielen Jahrwochen der Messias kommen würde. Und dort wird gesagt, der Mann Gabriel. Warum sage ich das? Engel sind Geister, ja. Aber sie werden als Männer vorgestellt und nicht weiblich. Also all diese weiblichen Engel, am liebsten würde ich hier runterreißen, aber das würde den Religionsfrieden stören und das soll man nicht. Und übrigens hat auch der Apostel Paulus ein wunderbares Beispiel gegeben in Ephesus. Diese Stadt voll Götzenbilder, aber als es da diesen Aufstand gegeben hatte, hat der Stadtschreiber sogar bezeugt, diese Männer hier, Paulus und seine Freunde haben unsere Göttin nicht gelästert und die haben keinen Tempelraub begangen. Also der Apostel Paulus, der hat nie sich vergriffen an diesen Götzenbildern. Und er hat auch darauf geachtet, wie er sich ausdrückt. Und zwar so, dass die Heiden nicht sagen können, er macht uns nieder und unseren Glauben runter. Nein, er hat einfach die Wahrheit verkündigt. Und dann haben die Leute aufgehört, diese Touristiktempelchen zu kaufen. Das Geschäft ging kaputt. Aber nicht, indem er eben irgendwelche Aktionen gemacht hat, Evangelium verkündigen, und das hat dann schon etwas geändert. Aber ist auch schön, dass sogar dieser Stadtschreiber bezeugt, die sind keine Lästerer und keine Tempelräuber. Ja, und so ist das eben auch auf uns anzuwenden. Also Engel, weibliche Engel, wie in der Kunst so oft, oder auch in der wenn es nicht Kunst ist, sondern Kitsch, es gibt ja beides, sind die weiblich oft, aber nach der Bibel nicht. Das ist der Mann Gottes und da Simeon. Ja, gibt es bis dahin noch Fragen? Sonst gehen wir dann weiter zum nächsten Abschnitt in der Übersicht. Das klingt fast wie erschlagen. Also, ich drehe. Tafel, und jetzt kommen wir zu Kapitel 3 und 4. Könnte Edmund lesen, zuerst Kapitel 2, 52.
Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
Ja, also Vers 52. Vers 52 ist nochmals ein solcher Refrain. Der sechste Refrain, der eben diese Einteilung bewirkt, wie wir das gesehen haben. Und da wird einfach allgemein gesagt, wie der Herr Jesus gewachsen ist und größer geworden ist. Und das umfasst 18 Jahre. Also hier wird die Geschichte am Ende von Kapitel 2 abgesetzt um 18 Jahre von dem, was jetzt in Kapitel 3 kommt, als Teil 2 im Lukas-Evangelium. Kapitel 3 und 4. Jetzt liest du uns nochmals die ersten Verse.
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam.
Und jetzt kommt Johannes da und predigt in der Wüste. Und dann wird noch gleich hinzugefügt in Vers 4, dass das alles geschah entsprechend der Prophetie in Jesaja. Liest du Vers 4 noch?
Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen.
Jawohl. Also ein ausführliches Zitat aus Jesaja 40, nämlich dort die Verse 3 bis 5. Und jetzt erkläre ich ganz kurz, wie dieser nächste Teil aufgebaut ist. Es sind 4 Abschnitte, die zu unterscheiden sind. Abschnitt 1, das ist Kapitel 3, 1 bis 20. Und da haben wir jetzt eben das Auftreten von Johannes, dem Täufer, als dem Boten des Messias. Das wird hier beschrieben. Und dann im nächsten Abschnitt geht es darum, der Herr Jesus kommt zu Johannes und wird getauft. Und in der Wüste wird er dann versucht von dem Teufel. Und da wird dann auch seine Vollmacht deutlich. Und das ist alles Vorbereitung für das, was nachher kommt im nächsten Abschnitt, Kapitel 4, 14 bis 30. Da wird ausführlich beschrieben, wie der Herr Jesus in der Synagoge von Nazareth predigte. Und im letzten Abschnitt, 4, 31 bis 44, da wird beschrieben, wie der Herr Jesus in der Synagoge von Kapernaum predigt. Jetzt merken wir schon mal etwas Interessantes. Das ist wieder harmonisch aufgebaut, 1, 2 und hier auf dieser Seite 3, 4. 1, 2 befindet sich in der Wüste beim Jordan. Da hat Johannes der Täufer gepredigt. Und nachher, der Jesus wird dort in der Wüste getauft und dann kommt eben die Versuchungsgeschichte. Und da wird er in der Wüste versucht. Und da wird deutlich gemacht, dass er vollkommen ist und eben fähig ist, der Erlöser am Kreuz zu werden. Aber beide Abschnitte sind in Verbindung mit der Wüste und dem Jordan, Wüste und dem Jordan. Und hier sind wir in Galiläa. Also das in Judäa und Abschnitt 3 und 4 in Galiläa. Und es wird gesagt, dass der Herr Jesus ganz allgemein in den Synagogen von Galiläa gepredigt hat. Liest du Kapitel 4, 44, also der letzte Vers hier.
Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden und er predigte in den Synagogen von Galiläa.
Also, der Herr Jesus hat allgemein in den Synagogen gepredigt. Aber der Heilige Geist hat Lukas dazu geführt, dass er zwei Predigten besonders beschreibt. Predigt in Nazareth und die Predigt in Kapernaum. Und so sehen wir also, das sind 1, 2 zusammen, 3, 4 zusammen. Das eine in Judäa, das andere in Galiläa. Und jetzt kann man sich fragen, warum ausgerechnet Nazareth und Kapernaum? Und das ist ganz einfach zu beantworten. Warum Nazareth?
Nazareth ist ja aufgewachsen.
Ja, dort hat der Herr Jesus ja all diese Jahre von seiner Kindheit an verbracht, bis er begann, ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Und da haben wir ein Beispiel, wie er predigt an dem Ort, wo er von klein auf bekannt war. Und das ist ein ganz schwieriger Ort. Es ist viel einfacher irgendwo weit weg. Aber am eigenen Ort wissen die, dass man auch mit normalem Wasser kocht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber sie dachten, sie würden genau durchschauen, was der Dienst des Herrn Jesus ist. Sie haben gesagt, das ist doch der Sohn von dem Josef, dem Zimmermann. Und die Geschwister kennen wir. Und der Jesus sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem Vaterland. Da hat er Ablehnung erlebt, weil sie ihn eben von Kind auf kannten und sie dachten, wir haben das im Griff, wir verstehen das. Aber warum wird die Synagoge von Kapernaum besonders als Beispiel herausgenommen? Keine Antwort?
Hat das mit dem Namen zu tun?
Das hat bestimmt mit dem Namen zu tun, aber außer dem Namen noch grundsätzlicher. Das war seine Wahlheimatstadt. In Matthäus 4 wird erklärt, der Jesus hat Nazareth verlassen und ist nach Kapernaum gegangen. Und dort hat er eben bei Petrus, der dort ein großes Haus hatte, wohnen können. Und darum wird Kapernaum auch genannt in Matthäus 9, Vers 1, seine Stadt, die Stadt des Erlösers. Er hat diese Stadt gewählt, um dort, von dort aus seinen Dienst zu tun. Und jetzt kommt der Name. Kapernaum heißt, auf Hebräisch sagt man Kfar Nachum, ja? Dorf des Trostes. Und von da aus hat der Jesus begonnen, diese Botschaft des Trostes zu verkündigen. Aber das war auch schwierig. Dort erlebte er auch Ablehnung. Aber aus einem anderen Grund. Und man muss sich Folgendes überlegen: Warum ist der Herr Jesus in Nazareth aufgewachsen? In Jesaja 9, ab Vers 1, haben wir eine wunderbare Prophetie über den Messias, dessen Licht aufgehen wird in Galiläa. Und dann wird unter diesem, in diesem auserwählten Galiläa, wo der Messias seinen Dienst beginnen soll, wird speziell genannt Land Sabulon und Land Naphtali. Und es ist so, Nazareth liegt in welchem Stammesgebiet? Genau. Das ist in Sebulon und Kapernaum liegt im Stammesgebiet von Naphtali. Und Sebulon, wenn wir schon bei Namen sind, Sebulon bedeutet ja, Wohnung. Und dort wohnte der Jesus von der Kindheit an bis gegen 30. Und Naphtali heißt mein Kampf. Aber etwas ganz anderes als der teuflische Kampf von Hitler. Das war dieser Kampf, in dem Jesus das Evangelium verkündigte. Also es hat alles schon seine tiefere Bedeutung. Warum Nazareth, warum Kapernaum, in welchen Stammesgebieten? Und darum hat der Heilige Geist Lukas geführt, das so vorzustellen. Ja, jetzt sehen wir also 1, 2, wie das zusammenhängt, 3, 4, wie das zusammenhängt, aber auch 1 mit 3 hängt so zusammen. Hier haben wir die Beschreibung, wie der Bote, Johannes der Täufer, beginnt zu predigen. Und er will das Volk Israel vorbereiten auf den Messias. Und dann haben wir hier ein wunderbares Beispiel, wie der Herr Jesus predigt, der Messias selbst. Und da spielt auch Jesaja eine große Rolle. Können wir es aufschlagen? Lukas 4, Vers 16 und 17 und 18.
Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Danke mal. Bis dahin. Also der Herr Jesus kommt nach Nazareth, geht in die Synagoge und er liest aus Jesaja. Und zwar eine Stelle, die ihn voraussagt. Genauso wie eben Jesaja 40 Johannes den Täufer vorausgesagt hatte. Und hier wird der Messias auch mit Jesaja vorausgesagt. Übrigens noch, damit man den Hintergrund versteht, in der Synagoge war es auch schon damals so wie heute, zuerst kommt die Tora-Lesung. Also es wird ein bestimmter Abschnitt vorgelesen. Für jeden Sabbat war das genau festgelegt, für alle Synagogen im gleichen Abschnitt. Die Tora-Lesung und danach kommt die Prophetenlesung. Damals war es so, man kam in einem Jahr, in 3 Jahren durch die ganze Tora hindurch. Später hat man im Judentum das verändert und hat diesen, hat die Abschnitte verlängert, so dass man immer in jedem Jahr durch alle 5 Bücher Mose durchkommt. Aber eben dazu werden dann Abschnitte aus den Propheten gelesen, und das reicht nicht, um alles in den Propheten zu lesen. Und darum sind gewisse Abschnitte vorgesehen, aber nicht alle. Und jetzt sehen wir, im zweiten Teil übernimmt der Herr Jesus die Prophetenlesung. Und er liest aus dieser Stelle, und das Grandiose ist, die Predigt beginnt so in Vers 21. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Eine unglaubliche Predigt. Jetzt ist Jesaja 61 erfüllt. Und das gibt eine Reaktion des Volkes auf den Messias. Nämlich, liest du Edmund, Vers 23? Vers 22, nicht 23.
Also die Reaktion, wo genau?
Kapitel 4, Vers 22. Er sagt, ja. Ist erfüllt, und jetzt?
Vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs?
Ja, das war ich. Also, die Reaktion des Volkes ist, sie staunen über diese Worte der Gnade, die er spricht. Aber dann kommt plötzlich der Gedanke, aber das ist doch der Sohn Josefs. Eigentlich so etwas Besonderes ist es ja auch gar nicht. Kann es ja gar nicht sein. Aber die Reaktion war zuerst Staunen über die Predigt des Messias. Und hier in diesem Abschnitt, als es um Johannes den Täufer geht, wird auch beschrieben von Lukas, wie das Volk auf ihn reagiert hat. 3, Vers 15.
Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen.
Ja. Also, das Volk ist auch überwältigt von diesem Auftritt von Johannes. Und sie fragen sich: Ist das der Messias? Und er erklärt: Nein, ich bin nur der Vorläufer. Der Messias kommt nachher. Aber auch hier haben wir so eine Parallele. Das Volk in der Reaktion auf den Boten des Messias. Das Volk reagiert auf den Messias. Und am Schluss von diesem Abschnitt über Johannes wird er ins Gefängnis geworfen. 3, Vers 20. Da steht von Herodes Antipas, der von Johannes zurechtgewiesen worden war. Dann heißt es Vers 20.
Und fügte allen auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss.
Ja. Also, dieser Dienst endet, er kommt ins Gefängnis. Und das war die Vorstufe zu seiner Tötung. Das heißt, zu seinem Mord, zum Mord an ihn. Und wir sehen, der Jesus in der Synagoge in Nazareth, und das Ganze endet mit einem Mordversuch. 4. Ja, bitte vorlesen.
Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Ja. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging hinweg.
Jawohl. Sein Dienst wird auch so verworfen, und es kommt zu einem Mordversuch, der einfach ein Anfang war von dem, was dann schließlich am Ende des Lukas-Evangeliums kommt. Er wird gekreuzigt. Und zwar wird hier sehr genau beschrieben von Lukas. Nazareth war auf einem Berg erbaut. Und wenn man aus der Stadt Nazareth hinausgeht, dann auf diesem Berg, wo die Stadt liegt, hinaus, dann kommt ein gewaltiger, also wirklich imposanter Bergabsturz von Felsen. Man nennt das heute auf Hebräisch Hakfitza, der Berg des Absturzes. Oder auf Englisch Mount Precipice. Und das ist genau dieser Berg. Aber der Absturz führt hinab in ein Tal und dieses Tal heißt Harmagedon. Das ist schon unglaublich, wenn man denkt. Eben Nazareth in Sebulon, Wohnung, dort sollte der Messias lange wohnen. Und diese Stadt war auf dem Berg, aber gerade am Rande der Harmagedon-Ebene. Das heißt also, der Herr Jesus in all diesen Jahren seiner Kindheit, bis er begann, 30 Jahre alt zu werden, er hat immer wieder dieses Tal gesehen, dieses weit erstreckte Tal Harmagedon. Und er wusste, einmal wird er kommen als der König und Richter der Welt. Und da wird die Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 16, da stattfinden. Er wird die Feinde vernichten. Aber das erste Mal kam er eben nicht als Richter der Welt, sondern als der Heiland, der Retter der Welt. Und so sehen wir also, wie die Geografie der Bibel Nazareth so verknüpft geografisch mit der Ebene Harmagedon. Da wird also geografisch verknüpft das erste und das zweite Kommen des Herrn Jesus. Und das Unglaubliche, damals wollten sie ihn runterstürzen in die Ebene Harmagedon. Aber er wird ein zweites Mal kommen und dann wird er seine Feinde in Harmagedon besiegen. Und jetzt, wenn wir uns noch Abschnitt 2 etwas anschauen, Kapitel 3, Vers 22. Lies ab Vers 21, da beginnt dieser Abschnitt.
Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
Ja, also es beginnt mit der Taufe, aber bei dieser Taufe wird von Gott im Himmel her das Zeugnis hörbar für die Menschen gegeben, dieser Mann aus Nazareth ist der Sohn Gottes, der geliebte Sohn des Vaters. Und nun ist es interessant, wenn man das vergleicht mit dem parallel gesetzten Abschnitt 4, dort geht es auch darum, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Kann das jemand lesen aus Kapitel 4? 34, also 33 und 34 zusammen, Edmund.
Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach, ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes.
Genau, und dann eben noch 41 dazu.
Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war.
Ja, genau. Aber sehen wir den Kontrast. Hier verkündet Gott aus dem Himmel, dass das der Sohn Gottes ist. Und da verkündigen es Dämonen oder ein Dämon. Und der Herr Jesus will dieses Zeugnis nicht. Ja, das erinnert uns auch an eine ganz andere Geschichte in der Apostelgeschichte. Ja, du nickst gleich, Heinz. Ja, aber ich meine jetzt, da hätte man ja sagen können, diese Dämonen, die unterstützen ja die Botschaft, indem sie sagen, das ist der Sohn Gottes. Aber der Herr will dieses Zeugnis nicht. Und in der Apostelgeschichte, in Philippi, Apostelgeschichte 16, diese junge Frau, die einen Wahrsagergeist hatte und die verkündigte ständig, das sind Knechte Gottes des Höchsten. Können wir das kurz aufschlagen? Ja, aber warte noch, wir wollen das alle mitlesen. 16, Vers 17 und dann liest Edmund das gerade vor.
Also die Wahrsagerin folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde.
Also wir sehen, Paulus hat dieses teuflische Zeugnis abgelehnt. Ganz nach dem Vorbild des Herrn Jesus. Alles, was wir in den Evangelien finden, wie der Herr Jesus gehandelt, gesprochen hat, ist gegeben als Vorbild für uns. Aber da könnte man sagen, aber das war doch echt, echt gut, was die verkündigt hat. Ist ja nichts falsch. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch... das ist der Punkt. Du hast gelesen, den Weg des Heils verkündigen. Wer eine Elbefelder hat, sieht, dass der Artikel je nach Ausgabe kursiv gedruckt ist. Und was bedeutet das? Kein bestimmter Artikel im Griechischen. Also die euch Weg des Heils verkündigen. Und wenn der Artikel, der bestimmte Artikel im Griechischen fehlt, ist das oft, bedeutet das der unbestimmte Artikel. Ein Weg. Aber auf Griechisch sagt man nicht ein und dann Weg, sondern lässt das einfach weg, dann ist es Weg. Und das bedeutet dann hier ein Weg. Aha, die sagt also Folgendes. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Nicht den Weg. Der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Hodos. Ich bin der Weg, also mit Artikel. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die sagt einen Weg. Und das ist eben so. Der Satan kann das akzeptieren, wenn man sagt, das Evangelium ist auch ein Weg. Und so ist es übrigens, wenn man Buddhisten das Evangelium bringt, muss man im Klaren sein, die sind schnell bereit zu akzeptieren, dass Jesus Gott ist, ein Gott, und dass man ihn auch anbeten könnte. Und die wären auch ganz schnell bereit, zu Jesus zu beten. Aber da muss man sich gar nicht beeindrucken lassen. Man muss mal erleben, was dann passiert, wenn man sagt, aber er ist der einzige Weg. Dann ist aus. Dann kommt es zur Scheidung, ja? Und das haben wir hier genau so. Und eben, der Apostel Paulus wollte grundsätzlich nicht die Hilfe von Satan, aber das war eine Irrlehre. Und das hat ihn auch geschmerzt. Das ist nicht einfach ein Weg. Und da muss man sich im Klaren sein. Diese Frau hatte einen Geist. Was für einen Geist? Wahrsagegeist, Vers 16. Aber die Fußnote der Elbenfelder erklärt eigentlich einen Pythongeist. Der Pythongeist, Python ist eine Schlange, oder? Der Pythongeist, das ist ein Geist im Zusammenhang mit dem Apolloskult. Also die stand in Verbindung mit dem Apolloskult. Und wenn sie sagt, diese sind Knechte Gottes des Höchsten. Woran dachte sie bei diesem Ausdruck Gott der Höchste? Da muss man nicht einfach glauben, jetzt meint sie den Herrn, den Gott der Bibel, sondern Zeus. als höchster Gott. Zeus, dieser wilde, unmoralische Vatergott. Und darum, manche denken, ja, aber eigentlich hat sie doch die Wahrheit gesagt. Ach wo? Und so muss man eben nicht blauäugig sein, sondern die Dinge untersuchen und die Quelle untersuchen. Und dann wird manches klar. Jetzt möchte ich aber zum Schluss noch, ich habe noch 2 Minuten, muss man ausnutzen, Lukas 3, weil das muss unbedingt erklärt werden. Also hier wird zuerst vorgestellt, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Gott verkündigt ihn als solchen. Und dann fügt Lukas ein Geschlechtsregister ein. Liest du Vers 23.
Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janai, des Josef und so weiter.
Und jetzt geht das zurück, die Generation zurück, bis auf Adam. Vers 38, des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Weil Gott eben der Schöpfer war von Adam. Und nun ist Folgendes interessant festzustellen. Ist das das Geschlechtsregister von Josef oder ist das das Geschlechtsregister von Maria? Nun, in Matthäus 1 haben wir eindeutig das Geschlechtsregister von Josef. Und zwar wird dort die Generationenabfolge von Abraham ab Anfang von Matthäus 1,1 beschrieben, bis auf Josef. Aber hier wird immer gesagt, X zeugte Y. Vers 2, Matthäus 1, Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob und so weiter. Und ganz am Schluss heißt es in Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria. Ah, jetzt ist klar. Der Vater von Josef hieß Jakob. Und das ist klar, das ist sein wirklicher Vater gemeint, den Jakob zeugte, Josef. Aber im Lukas-Evangelium ist es ein bisschen anders. Dort haben wir kein einziges Mal gelesen, zeugte, sondern die Generationsabfolge wird rückwärts beschrieben, aber immer mit dem Genitiv. Des. Und nun steht hier ganz genau übersetzt Folgendes. Und er, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Also war 29,5 und ein bisschen mehr. Und so begann er 30 Jahre alt zu werden. Ja? Und war, jetzt kann man, wird oft übersetzt, wie man meinte, aber der Ausdruck kann auch übersetzt werden mit und war, wie gesetzlich anerkannt war, ein Sohn Josefs. Und dann heißt es des Eli, des Mattat, des Levi und so weiter. Ja, jetzt, also Sohn Josefs, gesetzlich, weil er ja als Mann der Maria hat er den Herrn Jesus adoptiert. Darum gesetzlich anerkannt war er so sein Vater. Aber dann des Eli, das ist aber nicht des Jakob. Wer ist denn Eli? Ja, das ist der Vater von Josef. Ja, aber sein Vater heißt doch Jakob. Ja, natürlich. Aber wenn man verheiratet ist, hat man 2 Väter. Ja, man lese nur 1. Samuel 24, 17. Diese Verse dort herum, da spricht König Saul zu David und sagt, David, mein Sohn. Mein Sohn David. Ja, das war der Schwiegervater. Ja, natürlich, der Schwiegervater ist auch ein Vater. Nur nicht durch Zeugung. Ja? Und hier haben wir also diese Linie, war ein Sohn Josefs, des Eli, und das ist nun die Linie eben des Schwiegervaters. Und der Schwiegervater Eli, das war eben der Vater von Maria. Also, hier wird uns die gesetzliche Linie beschrieben von Josef und dann über seinen Schwiegervater Eli zurück bis auf Adam und auf Gott. Und das Interessante ist, wenn man alle Generationen durchzählt, also Jesus, Vers 23, Nummer 1, dann Josef, gesetzlich anerkannt, 2, Eli, 3 und so weiter. Und da gibt es, weiß jemand?
77.
Wieso weißt du das?
Habe
ich das schon mal erzählt? Achso, ich dachte, das sei das erste Mal. Ja, also sind genau 77. Und, aber da muss Kenan mit dabei sein. Vers 36. Dieser Kenan, der in 1. Mose gar nicht vorkommt. 1. Mose 10. In diesen 10 Generationen von Sem bis Abraham kommt im Alten Testament Kenan nicht vor, da kommt vor in der griechischen Übersetzung und da ist er drin. Nun, dieser Kenan ist richtig, der gehört dazu. Und der Mehrheitstext der Handschriften bestätigt, Kenan gehört dazu. Aber hier steht eben des Sala, des Kenan, des Aparksat. Steht nicht Zeugte. Dieser Kenan wird da hineingeschoben. Wenn man sich vorstellt, da war ein Ehepaar und der Vater starb. Die Mutter hat sich nochmals verheiratet und dann war Kenan eben Stiefvater. Und darum wird der da eingefügt. Also Stiefvater ist eine der Möglichkeiten, die das Problem wunderbar löst. Also wichtig, es heißt des Sala, des Kenan, des Aparksat. Das hat nichts zu tun mit Zeugen bei Kenan, aber der gehört auch dazu. Und so gibt es 11 mal 7. Hier. Das ist die Abstammungslinie des Herrn Jesus als Mensch. Er wurde ein wirklicher Mensch und das betont besonders das Lukas-Evangelium. Und in Lukas wird der vollkommene Mensch beschrieben, und zwar von einem Arzt, der ein Spezialist war für Menschen. Und wichtig ist, also die Linie von Maria, die geht zurück bis auf Nathan, einen Bruder von Salomo. Vers 31 am Schluss, danke. Nathan, Sohn von David. Während die Linie von Josef, die geht zurück, auch bis auf David, aber über Salomo, ein Halbbruder von Nathan. Also über all diese Generationen, 1000 Jahre zurück, waren Maria und Josef verwandt. Ist nicht gerade eine sehr nahe Verwandtschaft, ja? Ich habe tausende von Cousins 3. und 4. Grades. Von denen ich sogar die Adresse wüsste. Tausende. Ja, eben über die Generationen hinweg gibt es halt viele Verwandte. Also die waren nicht nahe verwandt, aber 1000 Jahre zurück gingen beide auf König David zurück. Aber ganz wichtig, die Abstammungslinie von Josef in Matthäus 1, die war verflucht. Josef hätte nie König werden dürfen, und zwar war der letzte König in dieser Linie, das war Jekonia. Beim Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Und Jekonia war so schlimm, gottlos, dass er verflucht wurde in Jeremia 22, letzter Abschnitt. Nie wird ein Same von Jekonia auf den Thron von David sitzen. Und Josef zeugte, war ein Same von Jekonia. Und darum hätte er nie König werden dürfen. Aber die Linie von Maria, die hat auch ein Problem. Die geht zwar auf König David zurück, aber nicht über die königliche Linie. Wie kann man als Mensch einen Anrecht haben auf den Thron Davids, wenn man nicht aus der königlichen Linie kommt?
Durch Adoption.
Durch Adoption ist es gelöst. Josef hat Maria geheiratet. Josef wurde, wie gesetzlich anerkannt war, Pflegevater, Adoptivvater des Menschen Jesus. Und so hat der Herr Jesus gesetzlich als Mensch das Anrecht auf die Königslinie, ist aber kein Same von Jekonia. Aber der Messias musste ein biologischer Nachkomme sein von König David. Darum in Jeremia 23,5 wird gesagt, er wird der Spross von David sein. Also wie ein Spross aus einem Stamm herauswächst. Biologisch. Und in Psalm 132 wird klar gesagt, der Messias wird ein Same von David sein. Und so stammte Maria wirklich ab von König David. Und weil sie die Mutter, die wirkliche Mutter des Herrn Jesus war, war er aus dem Samen Davids, wie Römer 1 sagt. Und damit war erfüllt, der Messias muss ein Sohn Davids sein, aber er hat rechtlichen Anspruch als Mensch auf die Königslinie. Und darum braucht es die beiden Geschlechtsregister in Matthäus 1 und in Lukas 3. Aber Matthäus betont, Jesus ist der König. Und darum bringt er die königliche, das königliche Geschlechtsregister. Und Lukas betont, der Herr Jesus ist wirklich Mensch geworden. Und darum bringt er die biologische Linie von Maria, also von ihrem Vater Eli, bis zurück auf Adam. Und warum? Bis auf Adam, Vers 38. In Matthäus 1 haben wir die Geschlechterfolge nur, das geht eigentlich nur auf Abraham zurück. Hier bis auf Adam. Um etwas ganz Wichtiges zu zeigen. Der Herr Jesus kam in diese Welt und er ist verwandt mit der gesamten Menschheit. Ja, manche denken, ja, wenn wir Juden wären. Ja, es geht darum, dass wir Adamiter sind. Und der Jesus kam in diese Welt und wurde ein richtiger Nachkomme von Adam. Und damit ist er verwandt mit jedem Volk hier auf Erden. Das würde schon eigentlich reichen, wenn man zurückgeht bis auf Noah. Aber die Bibel geht zurück bis auf Adam, um so zu zeigen, er ist gekommen, um dieser gefallenen Menschheit, den Kindern Adams, Errettung und Heil zu bringen. Ja, dann wollen wir hier enden. Und nächstes Mal würden wir also noch die Struktur anschauen, Lukas 5. Und dann sind wir mit dem Lukas-Evangelium am Ende. Dann reise ich nach Israel und nach dieser Reise beginnen wir dann mit dem Hohenlied.